Dann ist es natürlich so, dann gibt es, wenn wir bei der Genetik bleiben und beim Erbgut, die Schutzkappen unserer Chromosomen, die sogenannten Telomere, die sind bei den Frauen länger und werden langsamer abgebaut. Und einfach gesagt ist es so, je länger die Telomere, umso länger lebt man. Über Fasten oder eben auch über bestimmte Medikamente können wir die natürlich aktivieren. Cardio-Training und Ausdauer ist auch nicht schlecht, aber der Muskelaufbau, der ist wirklich ganz wesentlich. Und eigentlich muss man sagen, je früher man damit anfängt, umso besser.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Fangen wir mit der guten Nachricht an. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Europa, die steigt stetig. Für Frauen und für Männer. Frauen werden im Schnitt sogar älter als Männer. Doch leider verbringen gerade wir Frauen häufiger den letzten Lebensabschnitt mit mehr Leiden, etwa durch Herzerkrankungen. Können wir das vielleicht ändern? Um diese Frage geht es heute bei unserer neuen Folge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ruth Ney und ich habe heute Frau Professor Sandra Eifert vom Herzzentrum Leipzig zu Gast, mit der ich über gesundes Älterwerden rede, das unter dem Schlagwort Longevity gerade viel von sich reden macht. Damit hallo, Frau Professor Eifert. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
Hallo, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Frau Professor Eifert ist Herzchirurgin und eigentlich arbeitet sie in der Transplantationsmedizin. Aber in den letzten Jahren hat sie sich gerade auch zunehmend auf Gendermedizin spezialisiert und sie leitet eine der inzwischen europaweit größten Frauensprechstunden. Außerdem ist sie Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Frau Professor Eifert, Sie haben vor kurzem ein neues Buch veröffentlicht, Wie Frauen länger leben, mit Fallgeschichten aus der Praxis und Porträts von sehr alten Frauen, aus denen sich vielleicht ja auch ganz konkrete Strategien für ein gesundes Älterwerden ableiten lassen. Davon wollen wir natürlich jetzt auch gleich mehr hören, aber vielleicht als erstes die Frage, haben Sie selbst Angst vorm Alter?
Tja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe auch Respekt vor dem Älterwerden. Angst habe ich überhaupt gar nicht. Und ich habe mich wirklich seit langem mit diesem Thema beschäftigt. An dem hiesigen Herzzentrum und in den meisten Herzchirurgien sind die durchschnittlichen Patientinnen über 70 Jahre alt. Und damit ist man ja wirklich in dem Alltag und am Arbeitsplatz mit diesem Thema durchaus auch konfrontiert. Und wie Sie richtig gesagt haben, wir haben das große Glück, dass wir inzwischen deutlich älter werden als noch unsere Großmütter beispielsweise. Aber auch älter als die Männer im Schnitt, 3 bis 4 Jahre. Trotzdem zu dem Preis vieler chronischer Erkrankungen, besonders im höheren Alter.
Und jetzt, ich habe es ganz kurz anklingen lassen, jetzt hört man überall das Schlagwort Longevity. Was verbinden Sie denn mit diesem Begriff? Geht es da um möglichst viele Lebensjahre, um speziell gesunde Lebensjahre oder sogar um Leistungsfähigkeit oder sogar um etwas ganz anderes?
Also es gibt sicherlich sehr unterschiedliche Interpretationen. Es geht zum einen mal darum, möglichst lange zu leben, aber auch möglichst gesund diese Jahre verbringen zu können und in möglichst bester Lebensqualität, wie das heute so schön heißt. Das kann auch mit einem großen Leistungsanspruch verbunden sein im Einzelfall. Aber es geht ja vor allem auch darum, vielleicht mit Widrigkeiten des Alters umgehen zu lernen. Das ist, glaube ich, auch die Aufgabe der Frauen, die jetzt 50 plus sind und wie sie sich zukünftig einstellen können, wie sie vielleicht Situationen annehmen können. Und deswegen heißt der Titel des Buches auch, wie Frauen länger leben. Also es geht nicht um die Optimierung im eigentlichen Sinne, sondern wirklich um das, wie wir das machen können und wie wir mit bestimmten Bedingungen umgehen können und das auch lernen können.
Also es ist dann doch tatsächlich mehr als irgendein hipper Lifestyle-Trend, sondern man kann das auch medizinisch begründen.
Man kann das medizinisch begründen und ich habe das natürlich auch versucht, das ganz klar medizinisch aufzubauen und ja zu fundieren, weil ja doch bestimmte Erkrankungen uns das Leben vor allem im Alter schwer machen. Und im Vordergrund stehen da ja letztendlich an erster Stelle Herz-Kreislauf-Erkrankungen und an zweiter Stelle bösartige Erkrankungen.
Sind ja die Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach wie vor die Todesursache Nummer 1, eben vor den Krebserkrankungen, weil wir Frauen uns ja immer vor dem Brustkrebs fürchten. Ja. Was gehört für Sie denn zwingend dazu, um Longevity, also Langlebigkeit zu erreichen? Sind das vor allem körperliche Aspekte oder kommt da auch psychische, mentale oder soziale Faktoren dazu?
Ja, also es spielt natürlich alles irgendwie zusammen. Allerdings gibt es da einen ganz großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die Männer fokussieren und konzentrieren sich da ganz besonders auf die körperlichen Aspekte. Und für uns Frauen stehen tatsächlich die sozialen und emotionalen Aspekte im Vordergrund. Vielleicht liegt das auch in unserer Natur zum einen. Zum anderen ist es auch so, dass bei Frauen ja vor allem Stress jeglicher Art, besonders emotionaler Stress, auch viel, viel häufiger zu körperlichen Erkrankungen führt, als das bei Männern der Fall ist. Und natürlich gehört zum einem langen Leben ein gesunder Lebensstil, also Mäßigung eigentlich in allen Belangen. Ich habe ja diesen Ausdruck auch immer mal wieder verwendet, dass man es am Ende nicht übertreibt, am besten in allen Lebenssituationen, dass man sich gesund ernährt, dass man frisch möglichst kocht, soweit das wirklich möglich ist. Und natürlich, so wie es die Herzstiftung auch immer empfiehlt, dass man sich wirklich genügend bewegt, gerade in der Zeit.
Das wäre vielleicht der einzige Punkt, während sonst gilt, weniger ist mehr, aber bei der Bewegung, und da sind wir Frauen vielleicht tatsächlich auch ein bisschen schlechter als die Männer, da kann es ein bisschen mehr sein.
Wir sind sicher auch ein bisschen benachteiligt. Wir haben ja im Durchschnitt deutlich weniger Muskulatur als die Männer. Wir sind da wirklich begünstigt durch ihr Testosteron. Unsere Körperzusammensetzung ist eine andere. Und mit den Lebensjahren, also besonders ab 70 oder vielleicht sogar schon ab 65, verlieren wir Muskulatur. Eigentlich beginnt das nach der Menopause. Und damit können wir aber auch genauso gut entgegenwirken, indem wir Muskelaufbau betreiben und Sport machen und uns wirklich bewegen.
Also eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Präventionsthema, wo man ansetzen kann. Jetzt zählt aber gerade Deutschland im Ländervergleich gerade mal nicht zu den, also im europäischen Ländervergleich, nicht zu den Ländern, wo wir tatsächlich überdurchschnittlich alt werden. Also die Schweizer oder die Spanier, die sind uns immerhin ein paar Jahre voraus. Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach, dass sie noch besser sind?
Also das ist wirklich eine schwierige Frage. Die kann ich natürlich auch nicht vollständig beantworten. Ich habe natürlich ein paar Vermutungen und habe mir auch meine Gedanken gemacht. Also ein Punkt ist sicherlich, dass inzwischen viel mehr Frauen vollzeitig arbeiten und dass sie im weiteren Multitasking-Modus sind, weil sie ja doch traditionell vielfältige Verantwortlichkeiten haben, auch wenn das in den jüngeren Generationen sich derzeit auch etwas verändert. Vielleicht sind wir Deutschen auch ein bisschen zu perfektionistisch, dass wir immer alles ganz besonders gut machen wollen und überall die beste Leistung bringen wollen. Vielleicht ist das auf lange Sicht betrachtet nicht immer die beste Entscheidung.
Und ja, unsere Medizin ist auch eigentlich fast perfekt. Also da passiert ja medizinisch schon sehr viel, aber vielleicht ja tatsächlich der Gedanke, was kann ich selbst tun, wo kann ich vorbeugen, dass der noch ein bisschen mehr präsent werden muss.
Ja, und
ohne Übertreibung.
Dass man auch abwägt, was hat jetzt wirklich Relevanz? Muss ich mich aufregen über irgendeinen Fakt YZ oder ist das am Ende gar nicht so entscheidend für mein Leben? Ja, heutzutage wird auch viel Zeit in den sozialen Medien letztlich verbracht. Gesund ist es einerseits sowieso nicht. Ist es sinnvoll, ist vielleicht eine andere Frage im Einzelfall. Auch dieses Detox ist manchmal sehr hilfreich. Also ich glaube, es ist eine vielschichtige Frage und wir müssen uns vielleicht auch ein Stück weit auf die ganz wesentlichen Faktoren im Leben besinnen.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Ich würde ganz gern auf die ganz konkreten Fakten auch nochmal zurückkommen, die den Unterschied zwischen Männern und Frauen machen, was die Langlebigkeit angeht. Was ist denn da an biologischen Unterschieden tatsächlich klar schon bekannt, die das erklären könnten?
Also da gibt es ja wirklich ein paar ganz harte Fakten, die uns Frauen absolut bevorteilen. Und zwar, das fängt ja an mit unserer genetischen Ausstattung, also unserem Erbgut. Natürlich haben Männer und Frauen im Normalfall gleich viele Chromosomen. Also, aber die Geschlechtschromosomen, Frau hat zweimal das X, Mann hat X und Y. Auf dem X-Chromosom sind ungefähr 1600 Gene, die für Herz, Hirn und Immunfunktion zuständig sind. Der Mann ist damit sozusagen einmal ausgestattet und wir Frauen quasi doppelt. Das bedeutet, wenn ein solcher Faktor ausfallen würde, kann das zweite Gen theoretisch einspringen. Das ist ein enormer Vorteil und schafft vor allem eine viel stärkere immunologische, also körpereigene Abwehrleistung. Sonst könnten wir vielleicht auch die Schwangerschaft nicht überleben.
Das ist eine Hochleistungsphase, ja.
Oder größere Schwierigkeiten damit. Dann ist es natürlich so, dann gibt es, wenn wir bei der Genetik bleiben und beim Erbgut, die Schutzkappen unserer Chromosomen, die sogenannten Telomere, die sind bei den Frauen länger und werden langsamer abgebaut. Und einfach gesagt ist es so, je länger die Telomere, umso länger lebt man. Da können ganz unterschiedliche Aspekte einwirken, um eine Verkürzung zu verursachen. Also es gehört zum Alterungsprozess, dass die verkürzt werden. Und die Professor Blackburn hat diesen Mechanismus entdeckt. Also das führt auch dazu, dass wir länger leben. Und dann gibt es die Kraftwerke unserer Zellen, die sogenannten Mitochondrien. Die sind bei den Frauen robuster ausgestattet. Also wir haben da ein paar ganz klare biologische Vorteile. Und wir haben noch die Geschlechtshormone.
Und gibt es auch so etwas wie Langlebigkeitsgene, die also auch irgendwie dazu beitragen können?
Der Besserwisser.
Liegt Langlebigkeit in unseren Genen? Es gibt tatsächlich sogenannte Langlebigkeitsgene, also spezifische Erbanlagen, die mit einer erhöhten Lebenserwartung in Verbindung stehen. Sie regulieren zum Beispiel die DNA-Reparatur, Entzündungsprozesse und den Zellschutz. Das FOXO3-Gen ist eines der am besten erforschten Gene. Studien mit Tieren haben hier gezeigt, dass Kalorienrestriktion und körperliche Aktivität die Aktivität des Gens positiv beeinflussen können. Und Kalorienrestriktion und Fasten, die aktivieren nach aktuellem Wissen auch das Langlebigkeitsgen Sirtuin.
Es gibt ein paar, die heutzutage im Fokus stehen. Das ändert sich natürlich immer mit der Forschung. Also da gibt es ein paar ganz klare, zum Beispiel das Apoprotein G. Da gibt es verschiedene Varianten. Die Variante Nummer 2, die führt zu einem längeren Leben. Wenn man da bevorteilt wurde von der Natur und das hat, wird man besonders alt. Und wenn man zum Beispiel die Variante Nummer 4 hat, kriegt man viel mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Lebensspanne, die zu erwarten ist, ist kürzer. Ja, dann gibt es sogenannte Wächtergene, die also unsere Stressverarbeitung, unsere Stressresilienz beeinflussen. Das heißt FOXO3 zum Beispiel. Dann kennen viele Zuhörer vielleicht die Sirtuin-Diät. Da geht es darum, dass das Sirt1, also Sirtuin1, das gilt als das Langlebigkeitsgen. Wenn das aktiviert wird, wird man viel älter. Das können wir zum Beispiel über eine Kalorienrestriktion oder das Fasten tun. Da wird dieses Gen aktiviert und damit können wir persönlich dafür sorgen und wir selbst dafür sorgen, dass wir eine Chance haben, länger zu leben. Und aus der Transplantationsmedizin, das würde ich jetzt mal als letztes vielleicht nennen, das mTOR steht für Mechanistic Target of Rapamycin. Das geben wir zur Immunsuppression bei Patienten, die ein anderes Organ, ein Organ verpflanzt bekommen haben. Da hat das primär den Sinn, eben die körpereigene Abwehr zu schwächen. Das soll im Prinzip auch dazu führen, dass es die Langlebigkeit positiv beeinflusst, wenn man dieses Gen aktiviert.
Also in dem Fall ist es sogar mal umgekehrt ganz gut, wenn Entzündungsprozesse vielleicht reduziert werden
in
diesem Abwehrprozess.
Genau.
Weil ansonsten ist es ja ganz gut, wenn das Immunsystem stark ist und gut funktioniert.
Genau.
Und damit heißt, also wir haben Gene, die uns, sagen wir mal, positiv von Grund auf ausstatten können, aber im gewissen Sinne haben wir auch so kleine Schaltmöglichkeiten, diese Gene zu aktivieren und zu beeinflussen. Mhm. Auch, wie Sie sagten, irgendwie über Ernährung. Und Ernährungsgewohnheiten.
Zum Beispiel, ja, oder über Fasten oder eben auch über bestimmte Medikamente können wir die natürlich aktivieren. Und das Interessante und andererseits Schwierige dabei ist, diese Gene wirken ja in bestimmten Lebensphasen sehr unterschiedlich. Also das ist ja auch ihre Aufgabe, dass sie sich in bestimmten Situationen aktivieren lassen und in anderen vielleicht inaktivieren lassen, also stillgelegt werden. Und damit ist das allerdings auch in der Therapie etwas schwierig, die einfach jetzt sozusagen nur anzustellen oder nur zu aktivieren. Also ganz so einfach ist es natürlich nicht.
Schön wäre es, wenn wir so ein Knöpfchen hätten. Genau. Eine andere Frage, weil Sie es vorhin haben kurz anklingen lassen, dass wir ja heute tatsächlich deutlich länger leben noch als die Generation unserer Mütter oder auch vor allem Großmütter. Altern wir grundsätzlich irgendwie auch anders? Also gibt es da tatsächlich Unterschiede, auch mechanistische Unterschiede, die man inzwischen entdeckt hat?
Ja, also es gibt ganz große Unterschiede. Zum einen sind zum Beispiel unsere Großmütter ja gar nicht so alt geworden. Sagen wir mal mindestens 15 Jahre gewonnen jetzt im Vergleich zu den Großmüttern. Die hatten aber ganz andere Lebensbedingungen. Also die haben sehr stark körperlich gearbeitet. Die haben sich ja eher einfach ernährt von dem, was es damals gab. Sie haben große Krisen erlebt, vielleicht auch mehrere Kriege, je nachdem, in welchem Jahrzehnt sie zur Welt gekommen sind oder vielleicht sogar welchen Jahrhundert. Die haben schlimmste Dinge erlebt und mussten Resilienz entwickeln. Denen war das ja meistens gar nicht so bewusst, sondern sie haben das einfach gemacht und haben versucht, aus der Situation vielleicht das Beste auch zu machen. Wir haben nun heutzutage aufgrund der guten Medizin in unserem Land und natürlich auch aufgrund von verbreitetem Wissen innerhalb der Bevölkerung die Möglichkeit, älter zu werden. Trotzdem müssen und dürfen wir lernen, wie wir eben mit bestimmten Bedingungen dann gut umgehen können. Also das ist wahrscheinlich wirklich der große Paradigmenwechsel, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Wie gehe ich persönlich oder innerhalb meiner Familie mit einem bestimmten Umstand um, der mir das Leben wahrscheinlich schwer machen kann, an den ich vielleicht heute noch gar nicht denke, der dann aber einfach kommen kann, weil wir auch bestimmten Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, weil wir uns vielleicht nicht genügend bewegen oder.
Ja. Also den Fokus anders legen. Und das ist jetzt eigentlich ein perfekter Übergang zu dem Part, wie wir ganz konkret unsere Lebensspanne tatsächlich verlängern können. Und zwar, ja, Sie sagten es, um gute Jahre. Wann oder wie oder womit sollten wir denn am besten anfangen?
Ja, also eigentlich kann man sagen, so früh wie möglich. Ich habe mich ja in dem Buch auch auf drei spezifische Alterspunkte oder auf spezifische Altersgruppen fokussiert. Es gibt drei Wendepunkte im Leben der Frau, die den Alterungsprozess in gewisser Weise sehr stark beeinflussen können. Und genauso können wir ja dann damit an diesen Alterspunkten und zu diesen Lebensjahren auch aktiv etwas tun. Also es geht da speziell um die Altersgruppe um die 45, dann um die Altersgruppe um die 60 Jahre und um das 70. Lebensjahr. Da passiert das meiste. Mhm. Wir sind ja viele Jahre durch die weiblichen Geschlechtshormone sehr, sehr gut vorher, besonders vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch vor Knochenabbau und vielen anderen Stoffwechselerkrankungen gut geschützt, weil die Hormone unseren Blutdruck gut regulieren, weil der Stoffwechsel, also besonders Zucker- und Fettstoffwechsel, positiv beeinflusst werden. Und ab Mitte 40 nimmt im Schnitt der Hormonspiegel bei den Frauen ja langsam und allmählich ab. Häufig merken die das noch gar nicht, die Frauen. Aber das findet statt und führt zu Veränderungen. Das bedeutet, der hormonelle Schutz lässt nach. Und es können sich beispielsweise Bluthochdruck, Zucker- oder Fettstoffwechselstörungen entwickeln. Wenn wir also frühzeitig bemerken, dass ein Risikofaktor entstanden ist oder der Knochenstoffwechsel beispielsweise beeinträchtigt sein kann, können wir ja heutzutage als Frauen selbst für uns Sorge tragen, zum Arzt gehen und einfach mal diese Dinge auch überprüfen lassen. Also jede Frau ab 50 darf auch mal ihr Herz untersuchen lassen, den Blutdruck kontrollieren lassen, das machen häufig auch die Frauenärzte und so weiter, und die Vorsorgeuntersuchungen durchführen. Und damit können wir ja schon eine Menge Prävention betreiben.
Das wäre jetzt vor allem für die Phase der 45-Jährigen. Wenn es anfängt, dass sich der Körper verändert, die Hormone sich verändern, da wäre wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt zu sagen, so, und jetzt lasse ich auch mal wirklich alles checken. Ist das alles noch so gut, wie es vielleicht vorher war? Was verändert sich das dann besonders? Worauf sollte man denn konkret dann in den nächsten Phasen auch nochmal achten? Gibt es da auch nochmal so Besonderheiten, wo man sagt, okay, wenn ich dann die 60 habe, ist das der Hauptpart, wo ich schauen muss und dann mit älter nochmal ein anderer?
Also 60 markiert ja die Lebensphase, wo im Mittel die Menopausephase abgeschlossen ist, im Durchschnitt. Und damit sind manchmal schon bestimmte Erkrankungen dann manifestiert. Das heißt, bestimmte Facharztbesuche sollten regelmäßig stattfinden. Medikamente müssen vielleicht eingenommen werden. Risikofaktoren müssen eingestellt werden. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich mich einstellen? Und wie kann ich dafür sorgen, dass sich der Zustand nicht verändert? Dass der am besten so bleibt, wie er ist oder vielleicht sogar verbessert? Das kann ich über eine gesunde Ernährung tun. Für das Kreislaufsystem ist die mediterrane Ernährung, die reich an Gemüse ist und an Omega-3-Fettsäuren, also Fisch, wenig rotes Fleisch, wie gesagt, viel Gemüse, Nüsse, Beeren und so weiter. Da kann man ja eine Menge für sich tun, wenn man es wirklich will.
Wir haben ja das Glück, dass wir eigentlich alles da haben.
Dieses Alter 70 markiert dann einen Punkt. Ab 65, besonders bei den Frauen, kommt es häufig dann zum Muskelabbau und auch zum Eiweißverlust in gewisser Weise. Frauen in der Altersgruppe haben ja häufig Schwierigkeiten, den Eiweißgehalt wirklich in der Norm zu halten, auch wenn sie sich gut ernähren. Und wir leiden, wir Frauen, stärker natürlich als die Männer unter einem Muskelabbau. Also, da geht es um die Erhaltung der Vitalität, Muskelaufbautraining, auch natürlich Cardio-Training und Ausdauer ist auch nicht schlecht. Aber der Muskelaufbau, der ist wirklich ganz wesentlich. Und eigentlich muss man sagen, je früher man damit anfängt, umso besser. Aber für die Altersgruppe ab 70 ist es besonders entscheidend.
Wurde das Krafttraining denn lange unterschätzt in seinen Nutzen? Weil ja, Muckibude war bei Frauen jetzt, gut, bei den Jüngeren vielleicht schon eher, aber auch da ist viel Cardio, weil zu viel Muskeln als Frau will man ja vielleicht auch gar nicht haben.
Möglicherweise schon. Und ich glaube, wir Frauen haben da auch nicht ganz so viel Spaß dran wie die Männer. Aber ich glaube, Sie haben vollkommen recht, das wurde eigentlich gnadenlos unterschätzt.
Aber dann ja rechtzeitig anfangen und dann in der Altersgruppe der 70-Jährigen wirklich ganz gezielt darauf achten, dass man mit einfachen Kraftsportübungen die Muskulatur erhält, am besten noch kombiniert mit Koordinationsübungen, denke ich mir. Weil das ist ja dann eine perfekte Sturzprophylaxe. Haben Sie denn, Sie haben so viele Tipps in Ihrem Buch, aber haben Sie vielleicht auch jenseits dieser klassischen schulmedizinischen Tipps einen Tipp, wo Sie sagen, das ist auch so etwas, was man ganz einfach ins Leben integrieren kann, aber was durchaus seinen Effekt haben kann?
Also jenseits der schulmedizinischen Tipps habe ich mich ja ein bisschen mit der Zen-Philosophie in dem Buch beschäftigt. Da geht es vor allem darum, was wir von den Asiatinnen meiner Meinung nach gut lernen können, mit bestimmten Situationen umzugehen und bestimmte Situationen auch mal anzunehmen. Das gehört jetzt auch nicht zu meinen größten Gaben, so etwas zu tun. Vielleicht habe ich mich auch deswegen diesem Thema ein bisschen gewidmet. Es ist ja gar nicht einfach, dass man aber wirklich auch ein wenig Geduld für sich selbst aufbringt, nicht so streng mit sich selbst ist und dass man versucht, eine Situation zumindest mal eine begrenzte Zeit auch zu akzeptieren, wenngleich sie auch unangenehm sein kann. Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, der eine Möglichkeit bietet, sich mal jenseits der Schulmedizin zu betätigen in diesem Sinne. Und ein anderes Thema, das ich ganz, ganz wichtig finde, ist natürlich generell diese Stressthematik für uns Frauen, dass wir wirklich versuchen, Stress zu reduzieren und dass wir uns möglicherweise persönlich auch mal mit dem Thema Wut auseinandersetzen. Ich finde das ganz interessant, wenn ich in der Sprechstunde, in der Frauensprechstunde hier immer mal Frauen beispielsweise mit exorbitant hohen Blutdruckwerten frage, wie sie dem Thema Wut gegenüberstehen. Und man kann fast sagen, dass es doch durchaus für Frauen eher tabuisiert ist.
Also wir schlucken zu viel runter und es ist so unterschwellig.
Die Männer haben da wahrscheinlich einen klaren Vorteil. Die brüllen dann oder äußern zumindest ihre Wut.
Oder körperlich irgendwie dann.
Körperlich sogar unter Umständen. Zum Nachteil aller umgebenden Personen, aber für die eigene Gesundheit der betreffenden Männer ist es eigentlich die bessere Variante. Ja, und also das ist ja kein einfaches Thema. Ich glaube, gerade für uns Frauen ist das nicht so einfach. Aber man kann ja auch das vielleicht mal im Sport umwandeln, also Kickboxen oder Thai-Boxen oder so etwas mal machen. Oder eine Sportart, die einfach körperlich wirklich anstrengend ist, wo man sich auch mal auspowern kann, was mit Yoga und solchen Dingen eher nicht so gut klappt. Also zumindest nicht im wirklichen Sinne der Wut. Das finde ich zumindest
sehr. Ja, es ist manchmal auch erstaunlich, welche Wege man finden kann, um Wut loszuwerden. Also ich muss gestehen, ich habe mir deswegen irgendwann einen richtig großen, wohlklingenden Gong zugelegt. Und das ist
zum traumhaft.
Im Zorn laut drauf donnern zu können.
Ich durfte mich an dieses Thema ganz von einer anderen Seite annähern. Ich habe einen Kurs gemacht, wie ich meine Sprache verbessern kann. Und dann hat mir die Lehrerin erklärt, ein bestimmter Text sollte vorgelesen werden auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und einer war wütend. Und irgendwie konnte ich das nicht so gut. Und dann hat sie erstmal mit mir gekämpft, damit ich überhaupt in diese Stimmung gerate. Und ich habe dann aber auch gemerkt, dass das was sehr Befreiendes hat, dass ich da jetzt mit ihr wie ein Kind kämpfen darf. Fand das aber wirklich eigentlich ganz gut und fand das ganz interessant und habe mich eben deswegen auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Weil ich glaube, viele, besonders Frauen, sind da sehr zurückhaltend und, wie Sie sagen, schlucken viel zu viel.
Da vielleicht, ja, ausprobieren, gucken, was einem hilft mit Wut, genau. aber auch überhaupt Entspannungsverfahren, das an sich heranzulassen. Und die berühmte Tasse Tee, und Sie setzen da auch interessanterweise auf grünen Tee, um da so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ist es denn auch, gibt es da wissenschaftlich auch Belege, warum man vielleicht gerade den grünen Tee eher als jetzt den schwarzen Tee nehmen sollte?
Ja, es gibt ja im grünen Tee einen oder sogar zwei bekannte Wirkstoffe. Einer heißt Epigallonsäure, also ein Wirkstoff, der extrem antioxidativ wirkt, der uns natürlich aufmuntert und der gerade, was das lange Leben anbelangt, zu weniger Tumoren führen soll und vielen Krankheiten entgegenwirken soll. Allerdings muss man fairerweise sagen, dann muss man schon einige Tassen grünen Tee am Tag trinken, damit das wirklich einen Effekt hat. Zum Glück liebe ich grünen Tee, insofern ist das für mich kein Problem. Aber nicht jeder mag den.
Und das alles zahlt dann aus Ihrer Sicht vor allem auf die Herzgesundheit ein, um die zu erhalten. Ja. Und würden Sie sagen, das ist der stärkste Hebel, auch die Herzgesundheit für ein langes Leben? Weil ohne Herz, ja gut, das ist eigentlich selbsterklärend, kann ja unser Körper auch nicht funktionieren.
Der allerstärkste Hebel für die Herzgesundheit ist und bleibt die Bewegung und die körperliche Aktivität. Wir können das ja wirklich durch einige Nahrungsmittel, aber natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel gut unterstützen. Aber die Bewegung ist da der absolute Spitzenreiter.
Also noch eigentlich noch vor der Ernährung, würden Sie sagen.
Vor der Ernährung, und die Deutsche Herzstiftung empfiehlt ja 5x30 Minuten pro Woche.
Ja, wobei oft das Schwierige ist, überhaupt anzufangen. Also,
ich glaube, ja.
Das ist manchmal das Schwierigste, wenn man so die Gesamtzahl sieht, denken viele, oh je, wie soll ich das machen? Aber ja, man kann ja mit kleinen Etappen anfangen. Und das sind manchmal die kleinen Tipps und dieser sitzende Lebensstil, dann einfach doch häufiger mal aufstehen oder doch mal 10 Minuten um den Block gehen. Und dann kommt man erstaunlich schnell doch auf ein paar mehr Minuten.
Ja, und Sie wissen auch, dass viele Frauen essen gerne Süßigkeiten. Das ist ja auch so ein Thema. Ich halte mich da ein bisschen an die Schweizer. Die haben ja zur Kariesprävention den Kindern früher nur einmal in der Woche Süßigkeiten gegeben. Da durften die so viel essen, wie sie wollten.
Das führt aber auch aus Schweden. Da haben sie auch den Lördag. Ein Tag, wo man so richtig cheaten darf, aber den Rest dann eben nicht.
Genau. Und ich glaube ja, man kann da auch gar nicht so viel essen, wenn man nur einmal in der Woche was bekommt. Das fand ich total gut und ich mache mit einigen Patientinnen jetzt immer den Kompromiss, dass ich sage, sie essen nicht mehr jeden oder versuchen nicht mehr jeden Tag Süßigkeiten zu essen, nur der erste Schritt jeden zweiten Tag. dass man da ganz langsam irgendwie reinkommt. Sonst ist das ja manchmal auch wirklich eine große Hürde, damit zu beginnen, wie Sie sagen.
Was ist denn so eine ganz prägnante Geschichte, die Ihnen jetzt so einfällt aus dem Kontakt mit Patientinnen, wo Sie sagen, Mensch, das war eine tolle Frau mit hohem Alter, die hat fast alles richtig gemacht.
Also 85-jährige Patientin nach Herzoperation. Also Sie können sich ja vorstellen, in der Altersgruppe, das ist schon einige Jahre her, die hat eine konventionelle Herzoperation benötigt, damals noch nicht Katheter gestützt und hatte natürlich sehr großen Respekt, sich in diesem Alter auf das Brustbein aufmachen lassen zu müssen. Wie gut die sich erholt hat, wie strahlend sie hinterher war und wie gut das alles auch funktioniert hat, obwohl natürlich auch seitens der ärztlichen Kollegen oder uns allen doch ein gewisser Respekt bestand, in der hohen Altersgruppe eine Operation zu machen. Ja, und in meinem Buch habe ich ja einige alte Damen auch generell erwähnt, aus ganz unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Lebensbedingungen. Aber trotzdem muss man sagen, sie haben alle sehr gemäßigt gelebt und haben gar nicht so unähnliche Lebensbedingungen letztendlich gelebt.
Und das ja, zeichnet dann nachher so eine gewisse Zähigkeit aus. Also das heißt, auch wenn man dann eine Herzerkrankung hat, man erholt sich dann schneller. Denn das wäre jetzt ja durchaus auch eine wichtige Frage. Viele hören unseren Podcast, die bereits eine Herzerkrankung haben. Und ja, würden Sie sagen, da stehen dann andere Stellschrauben im Vordergrund, um trotz Erkrankung noch alt zu werden? Oder ist es letztendlich das Gleiche, was wir vorher schon besprochen haben?
Der Fokus verändert sich wahrscheinlich schon ein bisschen, je nachdem. Also wir sprechen ja jetzt primär über Herzerkrankungen, aber auch bei anderen ernsthaften Erkrankungen ist das ja schon so, dass die im Vordergrund stehen. Ich denke, dass man über die Bewegung und Ernährung und die Lebensumstände wirklich viel für sich tun kann. Man muss es nur machen. Irgendwie haben wir da in diesem Land eine gewisse Zurückhaltung.
Ist es denn auch in Ihrem eigenen Berufsumfeld vielleicht so? Also wie nehmen Sie das denn wahr? Wird in der Herzmedizin dann vielleicht doch auch noch zu oft one size fits all gedacht? Also Männer und Frauen dann gleich behandelt, diagnostiziert?
Ein Stück weit ja, aber es bewegt sich natürlich auch sehr viel. Gott sei Dank hat sich ja in den letzten 20 Jahren einiges entwickelt. In den Leitlinien hat sich ja inzwischen einiges speziell im Vergleich zwischen Männern und Frauen und für diese verändert, was die Therapien, aber auch die Diagnostik anbelangt. Also da hat sich ja einiges getan und der letzte deutsche Herzbericht hat ja gezeigt, dass beispielsweise nach dem Herzinfarkt das Überleben in den letzten 10 Jahren von Männern und Frauen besser geworden ist, sogar von den Frauen in dem Fall deutlich besser, aber wir kommen ja auch von einer etwas schlechteren Basis.
Gibt es denn etwas, wo Sie sagen, das müsste sich dennoch ändern oder verbessern?
Also ich denke, dass sich die Selbstverantwortung verändern muss und dass wir die Präventionsstrategien weiter in den Vordergrund bringen müssen. Das halte ich für notwendig. Und dass man die Patientinnen und Patienten natürlich auch sehr ernst nimmt mit ihren Beschwerden und dass wir aber weiter Präventionsprogramme auf den Weg bringen, für Frauen fast noch ein bisschen stärker als für die Männer, weil wir eben immer noch eine deutlich höhere Sterblichkeit, also wir Frauen meine ich damit, als die Männer bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben.
Also wirklich einfach den Schritt früher noch anzusetzen, genau, damit man nicht herzkrank wird. Oder, wie Sie es bei der 85-jährigen Patientin gesagt haben, klar, sie musste dann eine große OP über sich ergehen lassen, aber die hat sie dafür auch besser wahrscheinlich überstanden.
Ganz genau, ganz genau.
Hat sie denn diese Erkenntnis, dass Frauen eben keine kleinen Männer sind, dann auch dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben, wie Frauen länger leben, oder gab es da einen anderen Grund?
Das war ein Teil der Begründung. Und ich habe mich aus irgendeinem Grund schon lange immer mit dem Thema Alterung beschäftigt, weil ich das auch ganz interessant fand, weil ich eben auch die Lebensbedingungen besonders älterer Frauen, aber auch älterer Männer zum Teil sehr bedrückend fand und auch jetzt noch finde, dass ich halt auch geguckt habe, wie leben denn Menschen in anderen Regionen dieser Welt. Ja, nun ist es ja so, wenn man nicht mehr berufstätig ist, ist egal, in welcher Region sie sich aufhalten, kriegt man, wenn es gut geht, eine gute Rente. Mit gut meine ich so, dass man die Lebenshaltungskosten selbst bestreiten kann. Und eben auch die Gesundheitskosten gedeckt sind und so weiter. Trotzdem wünscht sich natürlich jeder Mensch, dass mehr Geld zur Verfügung steht, aber dass es eben ein gutes Auskommen gibt und dass eben auch die Gesundheitsleistung in der Gruppe an Bevölkerung stimmt, die jetzt nichts mehr zum Bruttosozialprodukt einbringen können.
Mhm. Also dass dann zwischen Berufstätigkeit und Rente dann tatsächlich nicht auf einmal so ein Bruch stattfindet, der sich dann auch negativ auf die Gesundheit oder das Gesundverhalten auswirken könnte.
Und wir haben ja nun in Deutschland das Thema, dass die Altersheime, die sind sehr, sehr teuer geworden, sicher auch in den letzten Jahren. Und da gibt es andere Modelle, möglicherweise auch in anderen Ländern, die das durchaus, ich sag jetzt mal, anders betrachten und auch anders herangehen.
Gibt es da ein Beispiel, wo Sie sagen, das hat Ihnen gut gefallen, wo Sie sagen, ja, so kann man es wirklich eigentlich machen?
Es gibt, also was ich ganz beeindruckend finde, ist die japanische Mischung eines Altersheims mit einer Kinderkrippe oder einem Kindergarten. Das hat, finde ich, einen ganz phänomenalen Effekt. Also die alten Menschen freuen sich total, dass die kleinen Kinder da sind und das ist ihr Lebenselixier. Die freuen sich wirklich sehr, dass da was passiert. Die spielen zusammen, verbringen Zeit zusammen. Und die Kinder sehen andererseits, dass es Menschen gibt, die Einschränkungen haben, die nicht alles so schnell machen können, sondern wo bestimmte Bewegungen oder bestimmte Tätigkeiten viel länger dauern als im Schnitt. Und die Kinder lernen auch Geduld damit. Und sie sehen, dass das vielleicht in der Altersklasse, aber vielleicht auch vorher schon ganz normal ist sozusagen. Und dass es alternative Lebensmöglichkeiten gibt. Also ich finde das eine ganz faszinierende Kombination.
Die Alternative zu den Großfamilien, wie es sie vielleicht früher mal gab, aber was heute durch die Lebensumstände oft gar nicht möglich ist.
Die gibt es
natürlich. Dass man es dann sozusagen institutionalisiert auch machen kann.
Das genau so ist es wahrscheinlich auch verstanden worden. Großfamilie kann das natürlich machen, aber ist das heute in unserer Gesellschaft so ganz realistisch? Im Einzelfall vielleicht, aber so als Gesellschaftsmodell ist es ja ein bisschen komplex.
Ja, ist ja gut, wenn es auch andere Lösungsansätze gibt, genau, dass man auch darüber nachdenkt.
Lösungsansätze, ganz genau.
Ja, zum Schluss würde ich ganz gerne noch etwas Konkretes zum Mitnehmen für den Alltag unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben. Was sollten Sie denn nach diesem Podcast oder auch nach der letzten Seite Ihres Buches unbedingt vielleicht anders machen? Vielleicht haben Sie da drei so wichtige kleine Botschaften für ein langes Leben.
Ich sage es nochmal. Genügend bewegen, ausreichend schlafen und sich gesund ernähren und das Beste aus Ihrem Leben machen. Sich nicht so viel ärgern und wirklich Prioritäten setzen.
Na, das klingt doch gut. Liebe Frau Professor Eifert, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Es war mir eine Freude. Ich danke Ihnen.
Was nehmen wir mit? Ein langes Leben ist nicht nur eine Frage der Jahre, sondern auch der gesunden Lebenszeit. Und die wird davon geprägt, wie wir unsere Herz und unsere Gefäße über die diversen Lebensphasen hinweg unterstützen. Einige Punkte haben wir gehört, von der Schwangerschaft dann auch über die Wechseljahre bis ins höhere Alter. Weitere Informationen und Materialien zur Herzgesundheit von Frauen, aber auch natürlich von Männern, die finden Sie auf der Website der Deutschen Herzstiftung. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch bitte Impuls. Teilen Sie die Episode mit jemandem, dem sie helfen könnte und lassen Sie uns eine Bewertung da, denn das hilft, dass mehr Menschen diese Inhalte finden. Danke nun fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Impuls. Wissen für Ihre Herzgesundheit.